Der soziale Wandel schreitet fort. Deshalb sind wir alle gerufen, die Forderungen des Grundgesetzes nach dem Ausbau der sozialen Demokratie in steigender Bemühung zu verwirklichen. Wir müssen aus einer Leistungs-, Aufstiegs- und Bildungsgesellschaft uns entwickeln, in der die Vision der Freiheit für alle dadurch verwirklicht wird, dass jeder seine konkrete und persönliche Chance erhält. Nicht weniger, sondern mehr Demokratie, das ist die Forderung. Das ist das große Ziel, dem wir uns alle und zumal die Jugend zu verschreiben haben. Es gibt schwierige Vaterländer. Eines davon ist Deutschland. Aber es ist unser Vaterland. Hier leben und arbeiten wir. Darum wollen wir unseren Beitrag für die eine Menschheit mit diesem und durch dieses unser Land leisten.
Bonn, 1. Juli 1969. Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland wird in sein Amt eingeführt. Dr. Gustav Heinemann. Ein Mensch, der ein entscheidendes Stück deutscher Geschichte durchlebt und durchlitten, aber auch mitgestaltet hat. Ein Mensch, dem Freunde und Gegner mit Respekt, mit höchster Achtung gegenübertreten. Wer ist dieser D. Dr. Dr. Gustav Heinemann?
Die Zeit, in die er im Jahre 1899 hineingeboren wird, ist die Epoche der letzten Blüte und des herannahenden Unterganges des Wilhelminischen Reiches. Der 15-Jährige erlebt den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wilhelm II. Führt sein Volk in die Katastrophe.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Die letzten Jahre dieses schrecklichen Krieges, der fast die ganze Welt in einem Meer von Blut und Tränen untergehen lässt, erlebt Gustav Heinemann als Soldat. Und er wird Zeuge, wie sich aus dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Reiches und einer verzweifelten, nach Auswegen suchenden Revolution mühsam die erste deutsche Republik erhebt, die Weimarer Republik. 1919 tritt der erste demokratisch gewählte und legitimierte Reichspräsident Friedrich Ebert sein Amt an.
Meine Damen und Herren, Sie vertreten alle Gaue Deutschlands. Das aber müssen wir uns erhalten, wenn wir unser Vaterland auf Grundlagen aufbauen wollen, die unvergänglich und unzerstörbar sein sollen. Die innige Liebe zur Heimat, zum Volksstamm, dem der Einzelne entsprossen ist. Und dazu soll kommen, die heilige Arbeit am Ganzen, das sich in Dienst stellen in die Interessen des Reichs. Da löst sich der Widerspruch zwischen Gesamtstaat und Einzelstaat. Da in der engeren Heimat liegt die Quelle unserer Kraft, in der weiteren, in der großen Heimat das Ziel und der Kern unserer Arbeit.
Dies ist die Zeit, in der Gustav Heinemann seinen Weg in die Politik beschreitet. In einem Gespräch, das Dr. Heinemann bereits als Bundespräsident österreichischen Journalisten gewährte, erinnert er sich an jene Tage.
Mein Vater war politisch tätig. Vor allen Dingen war mein mütterlicher Großvater, an den ich sehr viele Erinnerungen habe, auch politisch tätig. In der Familie, sonderlich meiner Mutter, spielen die Vorgänge der Revolution von 1848-49 eine sehr lebhafte Rolle. Von denen hat der mütterliche Großvater mir manches erzählt. Er hat mich dennoch als kleinen Jungen das Heckerlied gelehrt. Mit dem Vers, er hängt an keinem Baum, er hängt an keinem Strick, er hängt nur an dem Traume der schwarz-rot-goldenen Republik. Also, von Elternhaus her habe ich viel politische Gespräche erlebt, politische Vorgänge. Das hat mich dann so mit hineingenommen.
Es gibt einen Zeitgenossen, der damals als Freund diese ersten Schritte mit Gustav Heinemann gemeinsam gegangen ist. Sein Name Ernst Lemmer. Politiker aus christlicher Verantwortung, brillanter Parlamentarier im Deutschen Reichstag wie im späteren Bundestag, langjähriger Bundesminister, so hat er sich in das Buch der Geschichte unserer Demokratie eingeschrieben. Über den Beginn seiner Freundschaft mit Gustav Heinemann berichtet er:
Ich kenne ihn beinahe jetzt 51 Jahre, seit dem Februar 1919 dadurch, dass wir eine demokratische Studentengruppe gründeten, noch vor Ostern 1919, die sich aus, ich möchte sagen, sehr originellen Menschen zusammensetzte. Und dieser Gruppe trat auch Gustav Heinemann bei, weil er, wie ich, aus der christlich-liberalen Tradition Friedrich Naumanns herkam. Wir freundeten uns in dieser Gruppe in wenigen Wochen sehr an und sind seit den Tagen, den Frühtagen von Marburg bis auf den heutigen Tag Freunde geblieben, ja, ich kann sagen, mit einer unerschütterlichen Freundschaft.
Putschversuche von der rechten, Putschversuche von der linken Seite. Das bestimmte die ersten Jahre der Weimarer Republik. Es folgten kurze Blütejahre, die goldenen Zwanziger. Aber bald begann mit der Weltwirtschaftskrise wieder der Niedergang. Der Wandel der Verhältnisse bahnte sich bereits an, als nach Eberts Tod der konservative Feldherr des Ersten Weltkrieges, der Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, zum zweiten Reichspräsidenten gewählt wurde. Sicherlich, er brachte zunächst guten Willen mit, die Republik gegen ihre Feinde zu verteidigen.
Hätte ich mich versagt, so bestand die Gefahr, dass bei der starken Parteizersplitterung im zweiten Wahlgang entweder der Kandidat der radikalen Rechten oder ein solcher der radikalen Linken zum Präsidenten des Deutschen Reiches gewählt würde.
Aber Paul von Hindenburg brachte trotz der großen Möglichkeiten, die der Weimarer Verfassung innewohnte, nicht die Kraft auf, dem Unheil zu wehren. Der demokratische Staat zerfiel. Die Stunde der Nationalsozialisten rückte heran.
Dem österreichischen Fernsehen hat Dr. Gustav Heinemann erzählt, wie er die letzten Jahre der Weimarer Republik erlebte und wie er die nationalsozialistische Bewegung einschätzte.
Also das war mir noch vor Beginn der Hitler-Ära, bevor also Hitler 1933 ins Regiment kam, völlig klar, dass wenn der je an die Regierung käme, das nur in einer Katastrophe enden würde. Der Mann war mir vom ersten Augenblick an unheimlich. Ich habe 1932 mich mit einem Studenten, einem Theologiestudenten unterhalten, der zum Kummer seiner Eltern bereit war, in die SA einzutreten. Ich habe ihm damals gesagt: Helmut, lass das. Das, was der Hitler vorhat und wenn der je an die Macht kommt, das endet böse. Und es ist gut, wenn dann noch Leute da sind, die sich darin nicht verwickelt haben werden. Lass das. Also das war mir von Anfang an, die ganze Art, wie Hitler redete, wie er auftrat, wie er sich benahm, einfach schrecklich.
Auch der Weggefährte Gustav Heinemanns, sein Freund Ernst Lemmer, hat jene Jahre nicht vergessen.
Wir sahen mit wachsender Sorge den Zerfall der Autoritäten. Und wir sahen, wie die Straße die Politik beherrschte, wie ein schwacher Staat nicht fähig war, seine notorisch sich selbst als Todfeinde erklärte Bewegung etwa aufzulösen oder zu bekämpfen oder den demokratischen Parteien Sicherheit für ihre Veranstaltungen in geschlossenen Sälen zu verschaffen. Und als dann noch die große Wirtschaftskrise hinzukam und auch in der Arbeiterschaft antidemokratische Kräfte von links und rechts immer mehr an Boden gewannen, da konnten wir durch den 30. Januar 1933 uns kaum noch überrascht fühlen.
Dem 30. Januar 1933 folgt noch einmal eine Wahl. Eine Wahl, die zwar nicht mehr im alten Sinne frei ist, sondern schon im Zeichen des Terrors steht. Die Nationalsozialisten versuchen, die Demokraten, gleich welcher Partei sie sich verbunden fühlen, auszuschalten. Aber immerhin, am Wahltage kann man noch zur Urne gehen, kann man noch Wahlkabinen benutzen.
Der heutige Bundespräsident erinnert sich noch genau, wie er sich damals entschied.
Als im März 1933 die letzten Reichstagswahlen stattfanden, Hitler war schon in der Macht, aber es gab noch eine letzte Reichstagswahl nach alter Weise, da habe ich meine Stimme damals für die Sozialdemokratische Partei abgegeben, also nicht zu der Gruppe, zu der ich sonst wohl da tendierte, aus dem Gefühl heraus, das ist vielleicht die Partei, die noch am ehesten gegenhalten kann.
Doch der Damm war gebrochen. Hitlers Terror wütet. Nach dem 30. Juni 1934, als neben der SA-Führung auch konservative, christliche und sozialdemokratische Politiker zu Hunderten verhaftet, zum Teil ermordet, zum Teil in die Konzentrationslager verschleppt werden, verkündet Hitler selbst den Beginn blutiger Zeiten.
Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen zu erschießen, und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes auszubrennen, bis auf das rohe Fleisch.
Ernst Lemmer, damals selbst verfolgt und sein Leben als Korrespondent ausländischer Zeitungen fristend, sieht in jenen Jahren seine Hauptaufgabe darin, den Verfolgten zu helfen. Dadurch, dass er Informationen über die Terrormaßnahmen vor allem gegen Christen ins Ausland gibt, will er einen Druck auf die Nationalsozialisten ausüben, sich zu mäßigen. Ernst Lemmer berichtet.
Ich bin Gustav Heinemann sehr dankbar damals gewesen, dass auch er den Mut hatte, sich ziemlich regelmäßig mit mir zu treffen in Berlin. Wir trafen uns entweder im Zentralhotel oder in dem Hotel, das daneben liegt vor dem Bahnhof Friedrichstraße. Und Material hatte er leider immer sehr viel, was im Abstand von 4 Wochen inzwischen sich wieder an Unrecht und an Schändung des deutschen Namens. Denn er ist ein Patriot in seinem Grundgefühl gewesen, genau wie ich.
Pastor Martin Niemöller war damals einer der führenden Männer der bekennenden Kirche. Unerschrocken kämpfte er gegen die Gewalt. In dieser Zeit des Widerstandes gab es eine enge Verbindung. Hören wir noch einmal Ernst Lemmer.
Selbstverständlich waren die damaligen Beziehungen zwischen dem heutigen Bundespräsidenten und Martin Niemöller sehr eng und sehr freundschaftlich, weil ja Niemöller einer der führenden Männer im Bruderrat der bekennenden Kirche gewesen ist. Und Gustav Heinemann machte mich wiederholt auf seine Predigten in der Dahlemmer Jesus-Christus-Kirche aufmerksam. Ich sollte mir die doch anhören und sollte einen Eindruck von der Stärke seiner Predigten gewinnen. Das tat ich und kann nur bestätigen, dass, obwohl ich mit Martin Niemöller nachher politisch sehr unterschiedliche Wege gegangen bin, dass er ein Mann von großem Mut auf der Kirchenkanzel war.
Die Predigt, die von den Nationalsozialisten zum Anlass genommen wurde, Niemöller für 8 Jahre ins Konzentrationslager zu werfen, ist erhalten geblieben. Pastor Niemöller hat sie noch einmal nachgesprochen.
Und wer wie ich vorgestern Abend in einem Abendmahlsgottesdienst nichts anderes neben sich sieht als 3 junge Stapo-Leute, die von Amts wegen die Gemeinde Jesu Christi bei ihrem Beten, Singen und Predigen auszukundschaften haben, 3 junge Männer, die gewiss auch einmal auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft wurden und die gewiss auch einmal am Konfirmationsaltar ihrem Heiland die Treue gelobt haben und die nun von Amts und Dienstes wegen dazu bestellt sind, der Gemeinde Jesu Christi Fallen zu stellen, den lässt die Schmach der Kirche so leicht nicht los. Der kommt mit einer frommen Redensart und einer protestantischen Begeisterung nicht darüber hinweg. Den macht das eine schlaflose Nacht kosten, in der er sicherlich davon umgetrieben wird. Und er möchte ein aus der Tiefe kommendes Herr erbarmlich sprechen.
Die Meldung über die Verhaftung Niemöllers kam durch Ernst Lemmer ins Ausland. Er hatte sie von Dr. Gustav Heinemann erhalten.
Trotz seiner mutigen und kompromisslosen Ablehnung des Nationalsozialismus setzt sich Dr. Heinemann noch heute immer wieder mit der Frage auseinander, ob man nicht noch mehr gegen das Gewaltsystem hätte tun können.
Mich lässt die Frage nicht los, warum ich im Dritten Reich nicht mehr widerstanden habe. Aus dieser Frage heraus habe ich als früheres Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland die Stuttgarter Erklärung vom Oktober 1945 auch persönlich mitgesprochen, in der es unter anderem heißt: was wir in unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der ganzen Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.
1945. Das nationalsozialistische Regime ist zusammengebrochen. Es hat Deutschland in Schutt und Asche zurückgelassen. Was übrig bleibt, wird in Besatzungszonen und Sektoren aufgeteilt. Aber bald schon regen sich die Kräfte, die aufbauen wollen. Kräfte, die eine neue deutsche Demokratie begründen wollen. Unter den Männern der ersten Stunde befindet sich Dr. Gustav Heinemann.
Heute kann man es sich kaum noch vorstellen, wie damals diese Männer in die politische Verantwortung geholt wurden. Dr. Heinemann hat darüber einem Reporter eine bezeichnende Episode erzählt.
Also, ich lebte ja in der britischen Zone. Die Militärregierung kam einfach auch auf mich zu, wie auf einige andere, von denen sie wussten, dass wir mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatten. Ich wurde von der britischen Militärregierung zum Bürgermeister ernannt. Im Oktober 1946 gab es dann die ersten Wahlen, kommunalen Wahlen. Und bei diesen Wahlen hat die Partei, der ich damals angehörte, das war also die CDU, die Mehrheit im Essener Stadtparlament geholt und von da aus wurde ich dann zum Oberbürgermeister gewählt.
Zunächst waren in allen vier Besatzungszonen die gleichen Parteien zugelassen worden, da die Siegermächte offensichtlich davon ausgingen, dass in absehbarer Zeit ein neuer Staat der Deutschen erstehen würde. Doch die Entwicklung nahm eine andere Richtung.
Ernst Lemmer, der zu jener Zeit in der Führung der CDU für Berlin und die damalige Sowjetzone arbeitete, weiß zu berichten, wie Dr. Heinemann um den Zusammenhalt der Partei über Zonengrenzen hinweg rang.
Die Unterschiedlichkeit wuchs von Jahr zu Jahr und Gustav Heinemann war sogar Zeuge meiner Absetzung zusammen mit dem ersten Vorsitzenden, ich war der zweite, der Christlich-Demokratischen Union, inzwischen auf die Sowjetzone und Berlin reduziert, Jakob Kaiser. Er war Zeuge dieses dramatischen Vorgangs in der Jägerstraße. Im sowjetischen Sektor erschien Gustav Heinemann mutig wie immer. Für ihn gab es keine Gefahrenzone, die er nicht überschritt, wenn er glaubte, für das Rechte einzutreten.
Für das Rechte einzutreten. Dieses Kriterium seines Handelns brachte Dr. Gustav Heinemann schon bald in Konfliktsituationen. Besonders wenn es darum ging, Möglichkeiten der Wiedervereinigung Deutschlands und der Friedenssicherung auszuschöpfen, kannte Dr. Heinemann keine taktischen Rücksichtnahmen und keine faulen Kompromisse. Dies brachte ihm ein hohes Ansehen und gab seinem Wort moralisches Gewicht. Nach der Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 holte ihn der erste Kanzler, Dr. Konrad Adenauer, als Bundesinnenminister in die erste Bundesregierung.
Dr. Heinemann ist heute geneigt, diese Entscheidung nicht sonderlich hoch zu bewerten. Ja, er pflegt ihr ganz prosaische Hintergründe zu geben.
Na ja, gut, also ein bisschen aufmerksam geworden war ja der Konrad Adenauer. Und schließlich spielte bei ihm ja auch immer der konfessionelle Ausgleich eine Rolle. Ich war mittlerweile in der evangelischen Kirche eine Topfigur, Präses der Synode, Mitglied des Rates der EKD. Und das ist für ihn ein Wesentliches gewesen, mich in die Regierung reinzuholen. Hat ja damals auch die Bedingung gemacht, dass ich diese kirchlichen Ämter fortsetzen sollte.
Wie die Persönlichkeit Dr. Heinemanns jener ersten Bundesregierung durchaus ein ganz bestimmtes demokratisches Profil verlieh, zeichnete auch der erste Bundespräsident für die Repräsentation der Bundesrepublik ein Leitbild, das für eine ganze Epoche verbindlich werden sollte. Professor Theodor Heuss gab dem Willen unseres Volkes nach demokratischer Wiedergeburt beredten Ausdruck.
Ein Staat kann zerbrechen, kann zerbrochen werden. Ein Volk will weiterleben. Aber es bedarf der Herberge und damit, wenn Sie so wollen, einer Hausordnung. Das war der Sinn der illusionslosen Arbeit und des Mühens, dem auch die meisten von Ihnen nach 1945 sich zuwandten.
Die junge deutsche Demokratie muss sich durchsetzen. Verschärfte Auseinandersetzungen mit den Kommunisten im Zeichen des beginnenden Kalten Krieges lassen den Ruf nach Sonder- und Ausnahmegesetzen zum Staatsschutz laut werden. Der Bundesinnenminister Dr. Heinemann mahnt zur Besonnenheit.
Im Frühjahr 1950 beschwört er das Parlament, trotz der Schärfe der Auseinandersetzung immer der rechtsstaatlichen Grundlage verpflichtet zu bleiben, auf der allein der junge Staat wachsen könne.
Meine Damen und Herren, darüber möchte ich eine Meinung meinerseits in diesem Augenblick noch nicht aussprechen, weil uns allen die Doppelseitigkeit dieses Problems ohne weiteres einsichtig ist. Diese Doppelseitigkeit besteht darin, dass auf der einen Seite wohl gewährleistet werden muss, dass solche strafbaren Tatbestände auch wirklich zu einer Verurteilung führen. Auf der anderen Seite aber haftet den Sondergerichten eine sehr suspekte Vergangenheit an, die uns schwer machen würde, diesen Weg wieder aufzunehmen.
Aber schwerer noch als dieses Ringen belastet Dr. Heinemann ein anderes Problem. Die Entscheidung des Bundeskanzlers Dr. Adenauer, einen militärischen Beitrag der Bundesrepublik für das westliche Bündnissystem anzubieten. Dies droht, die außenpolitische Situation zu verschärfen und auch in der Innenpolitik schwere Auseinandersetzungen heraufzubeschwören. Überdies, wenig später wird sich zeigen, dass auch die Chancen einer Wiedervereinigung dadurch schwer beeinträchtigt werden.
Auf diesem Wege kann Dr. Gustav Heinemann dem Kanzler Adenauer nicht folgen. Sein Gewissen rebelliert. Am 9. Oktober 1950 erklärt er seinen Rücktritt und gibt ihn in einer Rundfunkrede dem deutschen Volk bekannt.
Wer im politischen Amt steht, soll nach seiner gewissenhaften Überzeugung handeln und nicht an einem Posten kleben. Jeder andere Maßstab des Verhaltens ist ein unguter, um nicht zu sagen ein schlechter Maßstab. Ich war für meine Person nicht mehr in der Lage, die Verantwortung zu tragen, welche mir zugemutet wurde. Darum bin ich nach reiflicher Überlegung gegangen. Was ist es, was ich für meine Person nicht mehr mitzuverantworten vermag? Es ist dies, dass die Mitglieder der Bundesregierung nicht in ausreichender Weise an der Willensbildung der Bundesregierung beteiligt werden. Den Anstoß zu meinem Rücktritt gab die Tatsache, dass das sogenannte Sicherheitsmemorandum der Bundesregierung vom Bundeskanzler ohne Beschlussfassung im Kabinett abgesandt wurde. Dieses Memorandum behandelt allerwichtigste Fragen, Fragen von geradezu schicksalhafter Bedeutung für uns alle. Damit komme ich zur Frage der militärischen Beteiligung der Bundesrepublik an einer internationalen Verteidigungsgemeinschaft. Diese Frage wird zu entscheiden sein, wenn sie von den Westmächten in amtlicher Anfrage und unter Darlegung der Voraussetzungen an uns herangetragen wird. Es war aus mehreren Gründen ungut, dass sogenannte deutsche Stimmen und darunter auch amtliche diese Frage nicht nur von deutscher Seite angeschnitten, sondern sogar schon im positiven Sinne einer Bereitwilligkeit aufgeworfen haben. Wir reden davon, dass wir eine Demokratie verteidigen wollen. Dann müssen wir zunächst einmal Demokratie sein und Demokratie riskieren.